Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara und heute nicht dabei ist der Tobias Ruf. Der Tobias, der kümmert sich heute ausgiebig um die Gerti, aber nicht, dass ihr auf falsche Gedanken kommt, so heißt seine Hündin. Grüße an den lieben Tobias. Dafür heute zu Gast, das freut mich ganz besonders, die Daniela Kulowitz. Sie arbeitet für Laola 1 und berichtet für das Online-Portal schon seit einigen Jahren vom Skiweltcup. Und ich kann in Kürze mit ihr reden, ich freue mich schon sehr. Sie wird aus Kitzbühel mit mir reden, darauf freue ich mich schon sehr. Sie wird nämlich diese Woche aus Kitzbühel dann für Laola 1 auch berichten. Davor ein kleines Special sozusagen. Ich war nämlich vergangene Woche, wie auch die Daniela, bei einem Medientermin und dort war der Hans Knaus sozusagen, ich glaube, das kann man so sagen, a friend of our show, weil treue Hörerinnen und Hörer wissen es vielleicht, der war unser erster ausgiebiger Interviewgast. Ich glaube, das müssen die ersten paar Folgen gewesen sein, dass wir ein längeres Interview mit dem Hans Knaus geführt haben. Könnt ihr, wenn ihr wollt, ja auch nochmal suchen. Das war, wenn man so will, ein zeitloses Interview. Und diesmal habe ich ja so knapp 13 Minuten mit ihm sprechen können. Es war ein bisschen laut im Hintergrund, das Ganze war in einem Wirtshaus in Wien. Hans Knaus ist Markenbotschafter für Zgons, das ist eine Fachgeschäftskette sozusagen in Österreich für Werkzeuge, für Maschinen, für Gartengeräte und so Zeug. Schon auch länger im Sponsor, im Weltcup ist euch sicher aufgefallen, dieses gelbe Logo mit dem schwarzen Schriftzug. Und ja, es hat Spaß gemacht, mit Hans Knaus zu sprechen. Der Hans ist sowieso ein wirklich unkomplizierter und nahbarer Typ. Hören wir mal rein, was der Hans Knaus so mir erzählt hat. Hans, wer war dein härtester Konkurrent in deiner Karriere eigentlich?
Der härteste Konkurrent war definitiv Hermann Mayer.
Ja. Ja. Warum?
Na, weil den hättest du einfach mit einem Knüppel halber totschlagen können am Start. Der hätte einfach nie aufgeben. Ja. Der war einfach, der hat so eine Willenskraft gehabt, das war unfassbar. Und von dem her ist der Hermann, egal ob der Skifahrer oder ob er Motorsportler geworden wäre, der hätte sein Ziel erreicht, weil er einfach eine unglaubliche Willenskraft gehabt hat. Skifahren sind zu der Zeit wahnsinnig viele Leute richtig gut. Und das denke ich mir schon oft einmal, der war unglaublich besessen von dem, dass er gewinnt.
Wie wir schon mal länger gesprochen haben, das ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre her, da habe ich dich auch gefragt, wer sind denn so Außenseiter, auf die man vielleicht in Zukunft schauen sollte? Ja? Mhm. Und du hast geantwortet, naja, der Marco Odermatt, der wird recht laut werden. Und der Lukas Brauten, der wird
ja
auch,
ja, genau.
Also Chapeau. Ja,
ja, danke.
Der Marco Odermatt, der fährt alles im Grund und Boden eigentlich, ja, genau. Derzeit. Was macht ihn so stark? Kann man das irgendwie festmachen? Was beobachtest du bei ihm?
Es ist sein Instinkt und Gefühl, das er an den Tag legt. Und der hat also eine gewisse Art und Weise, Rennen zu lesen, zu checken, was er da runter machen muss. Das kann da kein Trainer funken. Du musst das spüren und sehen. Und das ist genau der Teil, wo der so stark ist. Du kannst beim Material wenn was kopieren. Du kannst bei der Technik sogar vielleicht ein bisschen was kopieren. Aber bei ihm ist es extrem, dieses Gefühl für Linie und so, dass er keinen Zentimeter zu viel fährt, aber auch nicht irgendwo in die Falle reinfährt. Und genau das ist aber eigentlich, das kannst du nicht lernen oder kopieren, das ist so eine Instinktsache. Und da ist der, das hat mit dem Aufwachsen was zu tun. Und da muss er irgendwie gewaltige Schule gehabt haben, wie er da aufgewachsen ist, dass man so einen Instinkt für Rennen entwickelt.
Also den hat er sich selber wahrscheinlich irgendwie antrainiert.
Ja, das hat er sich antrainiert und das war, ich weiß noch, wie ich den als Juniorenweltmeister dann das erste Mal beim Weltcup-Finale gesehen habe. Da ist er da so runtergezogen und habe mir gedacht, da werde ich jetzt in die Falle fahren, weil das war so ein Tor, wo viele Leute Probleme gehabt haben. Der hat das auf ganz eigene Art und Weise damals schon super hingekriegt. Da habe ich mir gedacht, verdammt, da kommt ein starker Typ daher.
Das hat er eh zuletzt in Adelboden auch. Da macht er vermeintlich einen Fehler.
Ja, genau.
Aber kann man gar nicht Fehler bezeichnen, weil er trotzdem Zeit rausholt auf die
Konkurrenz. Ja, das hat dann mit dem was zu tun, dass er Seriensieger ist. Da wirst du so stark im Kopf. Der wird jetzt, da gehen Sachen, das hat man beim Hermann Mayer oder Eberhard früher auch gesehen oder von einem Reich. Wenn du mal drei Rennen hintereinander gewinnst, dann gehen Sachen, wo es dir normal, wenn du schlecht in Form bist, segelst ab. Und dann werden sie rotzfrech und das ist er gerade.
Der wird wahrscheinlich in Kitzbühel auch laut werden. Du hast dieses Rennen gewonnen auf der Streife. Ja. Gibt es irgendwas, was man im Fernsehen jetzt auch noch nicht so mitbekommt, was aber trotzdem an Kitzbühel speziell ist, was irgendwie vielleicht nur dort vorkommt? Ist es die Fahrt rauf auf den Berg, die doch nochmal sich anders anfühlt? Ist es irgendwas am Startgelände? Ist es irgendwie, oder ist es die Feier? Ich glaube, da.
Es ist eigentlich, du gehst in der Früh aus dem Hotel raus und bis zum Heimgehen bist du eigentlich beobachtet, du bist belagert und bist eigentlich beschäftigt mit der schwierigsten Abfahrt der Welt. Und dieses Gesamtpaket ist es. Mir hat das höllisch Spaß gemacht, eigentlich nach der Besichtigung massenverleiht beim Rüberfahren zur Gondel, Autogramme schreiben, Fotos machen, die Hubschrauber sind geflogen. Ganz ein spezielles Gefühl. Und das war für mich wichtig, dass ich mich wirklich am letzten Tag runterhau. Ich glaube, dass wirklich die Leute waren für mich auf der Triebfeder. Mir hat das total gehabt, wenn was los war. Und wenn am Start oben beim Aufwärmen die Leute reingeschrien haben, ey Hans, hau dich runter, ist was Gescheites und alles so Blödsinn, was halt früher so aus den Werbesprüchen oft auch waren. Und mich hat das immer beflügelt. Und mit dem musst du wachsen. Ich glaube, das nur noch. Und wenn du das aufsagst und genießen kannst, dann kannst du da oben schnell sein und gewinnen. Und bei mir war es definitiv so. Von Anfang an. Ich bin ja beim ersten Mal vorne eigentlich gleich Zweiter geworden in der Kombination. Das weiß nur kein Mensch.
Ja, Kombination, ja, die darf man nicht vergessen. Ja. Gibt es auch wieder WM-Medaillen nach wie vor.
Ja. Ich meine, es ist zwar ein völlig veralteter Bewerb und ich bin froh, dass wir jetzt im Weltcup nicht mehr fahren. Aber es war halt bei mir beim ersten Mal anreisen dorthin, total nervös und teilweise Angst auch gehabt. Und trotzdem, der Trubel hat mich fasziniert.
Bist du damals auch in der Kombination noch mit so einer Zipfelmütze gefahren, den Slalom dann eigentlich?
Ich bin mit einem Stirnbandl gefahren.
Ja, also, aha, noch besser.
Ja. Und das habe ich nur eigentlich wollte ich nur mit der Skibullen fahren, so wie Hansi Hintersee.
Aha. Ja. Sehr gut.
Aber das war noch die Stirnbandbrillenzeit. Ja, unglaublich.
Der Mottl Mayer ist nicht dabei in Kitzbühel, auch ein Kitzbühel-Sieger.
Ja.
Jetzt ist schon ein bisschen her, dass er das verkündet hat. Wie blickst du jetzt drauf mit ein bisschen Abstand sozusagen zu seinem Rücktritt?
Das so richtig typisch für einen Mottl war, wie er aufgehört hat. Richtig typisch. Also das wäre für mich völlig viel mehr Überraschung gewesen, wenn es geheißen hätte in Kitzbühel. Es gibt jetzt eine Pressekonferenz, eine eingeschobene mit dem Mottl Mayer. Nein, er war es nicht gewesen. Genau diese Aktion, die er uns in Bormio geliefert hat, ich war ja voll mittendrin. Ich habe bei oben am Start eine halbe Stunde oder sagen wir 20 Minuten zugeschaut, wie er meditiert hat und ins Tor geschaut. Und ich sage noch zum Büchs und zum Joachim Buchner, zu meinen Kollegen, Marco Büchel eben auch dabei, sage ich, du, ein konzentriert er sich aber lang, für das, dass er Durchfall gehabt hat gestern, überlegt er halt so lang oder was ist mit ihm?
Aha.
Und jetzt im Nachhinein sind wir dann gescheiter geworden, der ist definitiv da oben gestanden und hat, glaube ich, meditiert oder dahin sinniert, soll ich nicht. Und dann rutscht er da runter, macht eine Blitzbesichtigung, schwingt im Ziel ab und sagt, ja.
Und was hast du dann erfahren, auch wie du ins Ziel kommen
bist? Ich war ungefähr zur gleichen Zeit im Ziel, auf einmal schreit mir wer rüber, tut, der Mottl sagt, er hört auf, der hat das jetzt beim Interview gesagt, dann sage ich, geh, weg am Blödsinn. Dann war es definitiv so und ich habe ihn dann gesehen, wie er rausgegangen ist und mir war relativ schnell klar, dass das kein Spiel ist.
Ja. Einer, der auch aufhört, ist der Bert Voits in Kitzbühel, das letzte Rennen. Was ist so das Erste, was dir bei ihm einfällt?
Ich bin von Beginn an, es war mein Bruder Bernhard, der mich damals beim Weltcup-Finale in Lenzerheide, wo er als Junioren-Weltmeister das erste Mal runtergefahren ist, aufmerksam macht und zu mir sagt, hey, jetzt kommt der Schaffer, den hat er damals unter Vertrag gehabt, der Bernie. Dann ist der da runtergezogen. Dann haben wir alle gedacht, dass ich, was die, der Kugelblitz war damals schon der Spitzname, ist da aufgekommen.
Auch damals
dann
schon
in Jugendjahren. Der Typ hat aber noch ein bisschen ein Beicherl dran. Aber man hat schon gesehen, eine unglaubliche Mittellage am Ski, ein Talent und einen ganz speziellen Zugang zu dem Ganzen. Und sein Weg 2012 damals mit dem kaputten Knie, wie damals, wie er den Gesamtweltcup gegen Hirscher verloren hat, wo es Hirscher das erste Mal im Gesamtweltcup gewonnen hat, das war so ein unglaublicher Kampf das Jahr. Und dort hat man den seine Qualitäten weit über den Speedsport hinaus eben auch gesehen. Wenn der nicht so kaputtes Knie gehabt hätte, der hätte noch ganz andere Sachen zeigen können. Und trotzdem, was der geleistet hat, seinen Weltmeistertitel in der Heimat. Einfach so ein grenzgenialer Skifahrer und vor allem Typ, mit dem ist einfach immer irgendwie lässig.
Lustig gewesen.
Total lässig. Und der wird mir einfach auch aus ganz großer Charakter voll abgehen.
Jetzt noch was ganz anderes, aber du bist ja auch Kamerafahrer gewesen.
Ja.
Jetzt zuletzt in Adelboden hat man gesehen, wie der Marc Berthaud da hinterherfährt.
Ja, genau.
Auch bei Olympia, glaube ich, war es so. Ist das eine gute Idee, dass man da mal eine andere...
Das kann man ab und zu machen und trotzdem merke ich von den Leuten, dass es BOV, Person on View sozusagen, dass es schon wichtig ist, denen Leuten, dass sie einmal diese Perspektive sehen, wie schaut das aus, wenn ich jetzt runterspringe, die Maus fallen. Im Endeffekt ist es dann wieder die klassische Kamerafahrt, wie wenn du daheim vor dem Fernseher sitzt und sagst, so, jetzt fahre ich die Streife oder jetzt fahre ich Wengen, ist es dann doch wieder die Sicht des Kamerafahrers darunter. Aber ich sage, gerade im Slalom war das eine total lässige Alternative, wie man gesehen hat, da hinterher zu fahren und das einmal von hinten zu sehen. Aber grundsätzlich bin ich eher für die klassische Kamerafahrt.
Und er hat auch erzählt jetzt letztens, der Marc Berthaud, dass der Joachim Buchner eigentlich ein ziemlich verrückter Typ ist, weil der tut so, als ob er gar nicht Kamera fahren wird, sondern als ob das wirklich nur immer ein Rennen ist. Der attackiert die Tore und so weiter.
Ja.
Er hat sich gewundert.
Ich bin total froh, dass der Joachim wirklich das Ganze richtig ernst nimmt. Weil ich habe es bis zur letzten Fahrt auch ernst genommen und geschaut, dass man das den Zuseherinnen und Zusehern genau hautnah vermittelt. Und da müsste er ein bisschen ein Rennfeeling haben. Und der Joachim ist eine Maschine, wie der da verlangt ist. Er trainiert Vollgas für das. Und da habe ich einen würdigen Nachfolger gefunden und vor allem, er macht es mit Leidenschaft. Ist total lässig zum Zuschauen.
Hat es da früher auch schon so ein bisschen eine Konkurrenz oder weiß nicht, Trash-Talk gegeben zwischen Schweizer Fernsehen?
Ja, natürlich. Trash-Talk hat es am Start immer gegeben. Ja, man sagt, hey, gebt ihm bitte 2 Minuten Vorsprung da oben, weil sonst überhole ich irgendwo und so. Ist halt permanenter Schmähgrind mit dem Bruno Kern im Führer und so. Aber nein, irgendwie haben wir uns immer lustig austauscht.
Und jetzt noch zurückblickend auf Adelboden, das hat dieses weiße Band.
Ja.
War das jetzt eher ein gutes Zeichen, hey, wir bringen es doch hin, dass wir da eben Rennen fahren? Oder?
Das Positive, die Veranstalter haben Sagenhaftes geleistet, um so ein tolles, super Rennwochenende hinzubringen. Ich war selber Fernseher, Zuschauer, Konsument und ich war begeistert. Andersrum tut es mir im Herzen, gleich wie jeden Athleten und Trainer, es tut deinem Herzen weh, wenn du zur Weißbandel siehst. Und wir warten alle sehnlichst auf Schnee und wissen, dass das nicht unbedingt gute Bilder sind, die da oft einmal herumpassieren. Wir sind sie schon, der ganze Haufen, der ganze Skiweltcup ist sich absolut bewusst, was gerade abläuft. Und es ist sie bewusst, was wir da tun. Und wie soll ich jetzt sagen, wir machen das Beste draus. Danke, alles Gute. Wir probieren das Beste draus zu machen und bei Gott, wir sind nicht stolz drauf, wenn wir sagen, hey geil, wir bringen das immer wieder hin. Ich hoffe, dass wir irgendwann das Klima wieder in den Griff kriegen, genau gleich wie jeder andere in der Welt.
Nur ganz kurz eine Frage im ÖSV, da, vor allem auf der Frauenseite, da, was die Technikerinnen betrifft, da kommt sehr viel Unruhe rein und plötzlich hinterfragt man irgendwie, hey, sind die ganzen Strukturen eigentlich im ÖSV richtig? Und der Patrick Ortlieb setzt die hin und sagt, hey, wir sollten vielleicht nochmal überlegen, Trainer reduzieren und kleinere Teams.
Ich bin dermaßen stolz und froh, dass Patrick Ortlieb als Teil des ÖSV das selber so sieht und dass er einmal auf den Tisch geklopft hat, weil das ist das, was ich schon 15 Jahre jetzt beobachte, da hinten noch. Dass eigentlich die Zulieferung von hinten rauf, Nachwuchs, das ist alles gleich geblieben und ist diesem Niveau, was sich gesteigert hat im ganzen Skiweltcup, nicht mitgewachsen. Weil vorne haben wir teilweise wirklich eine Wohlfühloase, die sind auch gut, die machen das super, die Trainer allen, aber es gehören die Strukturen verändert. Die Leute, die sind gut, aber die Zugänge, ich habe kein Patentrezept, aber ich habe es nur gesehen, dass das nicht so funktionieren kann oder nicht mehr funktioniert momentan. Also wir verlieren viel zu viele.
Eben auf dem Weg
nach oben. Wir verlieren viel zu viele Leute, das ist eigentlich ein Wahnsinn.
Okay, ja. Dich haben wir nur als Kamerafahrer verloren, aber du bist nach wie vor Experte und du bist ja mittlerweile auch oft im ORF-Fernsehen zu sehen und hast auch Romy gewonnen am Fernsehpreis. Aber bei der Ski-WM wirst du trotzdem auch vor Ort sein,
nehme ich an. Ich bin nur für den Riesentaler im Einsatz. Ja. Okay. Bin relativ wenig im Einsatz dort, freue mich drauf und es ist Skisport schon nach wie vor mein Leben.
Und es taugt dann nach wie vor, mit dem Weltcup mitzureisen.
Ja, voll. Ich habe direkt die Corona-Zeit, wo ich teilweise kommentiert habe aus dem Keller in Königlberg oben, das hat mir weh dann und ich sage, das Skisport ist mein Leben.
Sehr gut, das ist ein guter Schlusssatz. Danke.
Danke.
Das war der Hans Knaus in seiner Rolle sozusagen auch als Markenbotschafter von Skons. Der Termin ist entstanden, weil diese Firma sich als Hauptsponsor von der Ski-WM präsentiert hat. Planmäßig wäre das Audi gewesen, aber die sind abgesprungen und das relativ kurzfristig. Was das Ganze jetzt für den Stellenwert des Skisports insgesamt betrifft, das ist eine andere Sache. Ich finde persönlich kein gutes Zeichen, wenn sich da ein Sponsor dann dagegen entscheidet, die Ski-WM ganz groß zu sponsern und zu unterstützen. Aber das Gute ist dann eben für Skons gewesen, dass die zugeschlagen haben und diese Rolle jetzt einnehmen werden. Bei dieser Pressekonferenz, die es da vorgegeben hat, hat auch Geschäftsführer Michael Dockerl erzählt, dass Audi so 4 bis 6 Millionen Euro gezahlt hätte als Hauptsponsor für die Ski-WM. Und er hat erzählt, dass er da sozusagen am Telefon gefragt wurde und das Ganze ist innerhalb von 2 Minuten erledigt gewesen. Er dürfte da recht spontane, schnelle Aktion gewesen sein. Deutlich darunter, unter dieser Marke von 4 bis 6 Millionen, war anscheinend dann der Preis. Das hat er zumindest verraten. Und ich habe dann noch 3 Fragen gehabt an den Geschäftsführer Michael Dockerl. Die hören wir jetzt gleich. Die erste lautete: Wer hatte eigentlich diese tolle Idee, diese riesigen aufblasbaren Bohrmaschinen von Skons an die Weltcup-Pisten zu bringen?
Grundsätzlich war das meine Idee. Wie kommt man auf sowas? Man sieht von anderen Werbetreibenden unterschiedlichste Werbemittel, wie eben bei Getränkepakete oder Motoröl, Kanister und so weiter. Ja, und was ist naheliegenderes als unser Kernprodukt, wenn man sagt, was ist das Produkt, mit dem man es ganz beschreiben kann, ist das ein Akkuschrauber, den dann in gelb-schwarz in unseren Farben zu machen. Und das Interessante dabei ist, wir haben ganz viele Anfragen für diesen Akkuschrauber von unseren Kundinnen und Kunden bekommen und er wird diese Woche bestellt. Und es wird einen Skons Akkuschrauber in genau dem Design auch geben zu einem sehr, sehr günstigen Preis.
Wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass Skons der Hauptsponsor wird von der Ski-WM? Ist das ausgeschrieben und man meldet sich dann und hofft, dass das Angebot gut genug ist? Oder
wie war glücklicher das? Zufall. Wir machen, wie eben das ganze Skisponsoring ein Zufall ist, mit unserer Filialeröffnung in Salzburg, wo unser dortiger Nachbar, die Infront, eine der Vermarktungsagenturen, die haben uns nicht nur gratuliert und willkommen geheißen, sondern haben uns das ganze Sponsoring im Ski-WM ich habe schmackhaft gemacht und wie der Zufall so will, sind die auch Vermarkter der alpinen Ski-WM und klarerweise, wem bietest du als Erster, wenn du einen Ausfall hast, das Paket oder die neuen Pakete an natürlich bestehenden Kunden. Aber glücklicher Zufall, dass Audi zurückgezogen hat und dass der Vermarkter eigentlich unser Partner der letzten Jahre ist.
Also das ist ja erst relativ kurzfristig
ganz dann entstanden. Kurzfristig, letzten Herbst, Ende Herbst und war, wie gesagt, in ein paar Minuten dann erledigt.
Okay. Und was inkludiert so ein Paket als Hauptsponsor eigentlich? Wo ist man dann überall zu sehen? Oder
wir werden, und auf das sind wir schon sehr, sehr stolz, alle Stadthäuser in Schwarz-Gelb erstrahlen lassen, also Hauptfarbe Gelb. Wir werden alle Torflaggen werden in Scones Design sein. Der Zielbogen ist in Scones Design bei jedem Rennen. Die Exit Gates, wo eben die Fahrer nach Zieldurchfahrt eben durchgehen zur Materialkontrolle und so weiter, alles ganz groß in Gelb sein. Und wir werden darüber hinaus bei den Herrenrennen die Unterstartnummern besetzt haben und den Slalom am Abschlusstag komplett mit Startnummern. Also das könnte man fast als Scones-Rennen bezeichnen.
Unterstartnummern, was ist damit gemeint?
Unterstartnummern ist am unteren Bereich, der Rusbo-Türe ist noch ein weiterer Sponsor und das ist wie eine gelb-schwarze Bordüre.
Ja, ich hoffe, das war auch interessant für euch, einmal ein etwas anderer Gesprächspartner, auch ein bisschen was von der Marketingseite her zum Skiweltcup zu hören. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann gehen wir sozusagen in die Analyse der Rennen vom vergangenen Wochenende und von der vergangenen Woche mit Daniela Kulowitz von Laola 1. Ich freue mich sehr. Hallo Daniela, danke, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir über das vergangene Wochenende sprichst. Servus.
Hallo, servus. Ich danke für die Einladung, freue mich auch sehr.
Du bist jetzt in Kitzbühel gerade angekommen und hast dir dann gleich vor einen Laptop gesetzt, damit wir sprechen können. Die wichtigste Frage, liegt Schnee? Liegt genug Schnee in Kitzbühel?
als ich jetzt angekommen bin, war es leider schon dunkel, aber ich konnte in der Dunkelheit etwas Weißes erahnen. Also die Berggipfel sind schon weiß im oberen Teil der Strecke. Ich habe schon ein bisschen versucht zu schauen, wie es ausschaut. Schaut, glaube ich, ganz gut aus. Unten im Ort sucht man den Schnee noch vergeblich. Die Managerin von meinem Hotel hat aber gesagt, es ist für den Rest der Woche dann doch ein bisschen Schnee angekündigt. Schauen wir mal, wann und wie viel kommt. Hoffen wir es, er kommt nur dann, wenn wir ihn nicht brauchen, nämlich wenn Rennen gefahren werden sollen.
Ja, genau. Also es ist ja schon morgen, wir nehmen am Montagabend auf, am Dienstag wäre das erste Training schon einmal geplant. Schauen wir, wie es dann läuft. Und natürlich am Wochenende zwei Abfahrten sind geplant. Aber Daniela, bevor wir dann vielleicht über die Rennen in Wengen und in St. Anton sprechen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du über den Skiweltcup berichtest und dass du auch vor Ort dann eben arbeitest?
Wo fange ich an? Also ich bin jetzt seit mittlerweile 9 Jahren bei Laola 1. Es hat alles mit einer Lehrredaktion, so heißt es bei uns, oder man kann auch Praktikum dazu sagen, angefangen. Ich habe mir gedacht, ich versuche das mal, habe mich beworben und bin dann zum Glück genommen worden. Ich kann mich noch erinnern, damals bei meinem Bewerbungsgespräch musste ich die perfekte Linie auf dem Hausberg aufzeichnen, auf einem weißen Zettel, nachdem ich in meiner Bewerbung relativ kleinlaut behauptet habe, ich kenne die beste Linie. Meine Zeichenkünste waren jetzt nicht die besten, aber haben anscheinend überzeugt und ich bin dann eben fürs Praktikum aufgenommen worden und in der Folge bin ich dann fix angestellt worden und nachdem dann ein Kollege das Unternehmen verlassen hat, der bis dahin immer den Skiweltcup begleitet hat, bin ich da quasi dann ins Starthaus gerückt und seitdem den Skiweltcup begleiten und da immer zum Glück, darüber bin ich echt sehr froh, immer wieder bei Rennen dabei sein und Kitzbühel oder zum Beispiel auch Schladming sind natürlich Fixpunkte für uns, da sind wir immer gerne dabei.
Das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Die haben dir also wirklich den Hausberg ausgedruckt, hingelegt und du hast da drüber zeichnen müssen, oder wie?
Nein, gar nicht ausgedruckt. Grüße geht raus an den lieben Kollegen Peter Altmann, hat mir einfach ein weißes Blatt Papier und einen Kugelschreiber in die Hand gedrückt und hat gemeint, wenn du schon schreibst, du weißt, wie die beste Linie am Hausberg geht, dann zeichne sie doch auf.
Sehr gut.
War nicht meine beste zeichnerische Leistung, sag ich mal
so. Sehr gut, aber du hast dich bewiesen und jetzt siehst du den Hausberg fast vom Hotelzimmer aus, kann man sagen. Also es hat funktioniert, sehr gut. Daniele, ich würde sagen, wir fangen an und sprechen und analysieren vor allem die Rennen vom vergangenen Wochenende und beginnen in Wengen. Zuerst mit den Speedrennen, mit den Zweien, der Super-G am Freitag und die Abfahrt am Samstag. Beide Rennen hat der Alexander Omert-Kilde gewonnen. Und für mich, ich weiß nicht, wie du es siehst, für mich vielleicht hat es sogar ein bisschen ausgeschaut, als ob er am absteigenden Ast ist, auf extrem hohem Niveau natürlich. Aber zuletzt, jetzt die letzten paar Wochen sind jetzt nicht so überragend und perfekt gelaufen für ihn. Ich kann mich auch erinnern, da war dann kurz auch von Knieproblemen in Alta Badia die Rede. Nicht mehr so unantastbar, wie er das vielleicht in anderen Speedrennen noch war. In Bormio auch das Podium einmal verfehlt. Was nimmst du so mit aus diesem Wochenende, was den Kilde betrifft und diese zwei dominanten Vorstellungen eigentlich?
Ich glaube, ich würde dir da recht geben. Es hat dann doch eine Zeit lang so ausgeschaut, als wäre Alexander Omert-Kilde doch schlagbar. Da sind ein paar ganz nahe gekommen, unter anderem der Marco Odermatt, der mittlerweile eh schon verzweifeln muss, glaube ich, ein bisschen. Aber jetzt hat Alexander Omert-Kilde wieder eindrucksvoll bewiesen, dass er momentan einfach der beste Speedfahrer ist. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Vor allem die Abfahrt war dann echt wieder ein Genuss, ihm zuzuschauen. Man hat genau gesehen, er weiß, an welchen Stellen muss er dosieren und wo kann er richtig Gas geben. Das hat er dann auch gemacht und so kommen dann auch einfach einmal fast 9 Zehntel Vorsprung auf einen Marco Odermatt zustande. Also da kann man echt nur den Hut ziehen. Ich habe fast irgendwie das Gefühl, Hilde und Michaela Schifrin haben da so ein bisschen ein privates Battle, wer denn mehr Siege oder so einfahrt, weil gefühlt pushen sie die zwei gegenseitig von Sieg zu Sieg. Also die zwei lassen echt nichts aus momentan.
Absolut. Mir ist aufgefallen auch, dass er eigentlich mehr oder weniger beide Rennen auch irgendwo in diesem Kernen-S gewonnen hat, weil er beide Male da in diesem Bereich Bestzeit gefahren ist. Im Super-G am Freitag hat er dann tatsächlich eine halbe Sekunde rausgeholt auf den zweitplatzierten Stefan Rogentin in diesem Abschnitt. Und in der Abfahrt war es genau dasselbe. Da hat der Marco Odermatt eine halbe Sekunde auf Kilde verloren in diesem Kernen-S, auf dieser verkürzten Abfahrt dann. Aber das war schon beeindruckend, dass der genau eben, wie du es auch gesagt hast, dosieren. Es hat ja jeder irgendwie so seine eigene Linie auch probiert. Wir kennen das eh von jedem Jahr eigentlich, dass man dann die Läufer sieht, wie sie am Pflug einlegen, ganz kurz vor diesem Schwung. Und der hat da wirklich auch am besten dosiert. Du musst da sicher auch ordentlich riskieren. Es ist verdammt wenig Platz und es hat ja auch, glaube ich, einen Franzosen dann erwischt, der da ins Netz geflogen ist. Ja, also der hat das einfach am besten umgesetzt und dann eigentlich mit diesem einen Abschnitt auch irgendwo gleich beide Rennen gewonnen. Ich würde ganz gern kurz über die Schweizer Mannschaft sprechen. Da haben wir einerseits auch die Geschichte von Stefan Rogentin, der Zweiter geworden ist im Super-G und der da eben nur von Kilde geschlagen wurde. Und das ist irgendwie so ein ganz unscheinbar, ein ruhiger Typ, hat auch im Schweizer Fernsehen dann nach dem Rennen sehr cool gewirkt. Der Moderator wollte ein bisschen was rauskitzeln aus ihm, aber es hat nicht so ganz geklappt. Der hat sich jetzt wirklich langsam aber stetig da an die Weltspitze herangetastet. Der Marco Odermatt hat sowieso gesagt auch, der Stefan Rogentin, der ist seit Jahren der Schnellste im Training. Man muss immer, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit solchen Aussagen, weil ich glaube, im Training war jeder schon einmal kurz, zumindest Weltmeister. Aber der Stefan Rogentin, hat früher Eishockey gespielt, dürfte ein sehr ruhiger Teamkollege auch sein, macht parallel einen Master in Betriebswirtschaft, habe jetzt nachgelesen, familiärer Background auch so aus dem Finanzwesen und eben langsam und stetig da sich nach vorne gearbeitet. Und abgesehen davon, von den Schweizern eben, Marco Odermatt lässt sich weiterhin Zeit mit seinem ersten Abfahrtssieg im Weltcup. Du hast es erwähnt, dass der vielleicht schon ein bisschen verzweifelt. Ich glaube trotzdem, er ist da in einer sehr komfortablen Situation nach wie vor. Und wenn wir über das Schweizer Team sprechen, da hat Mauro Kawietzl in der letzten Woche sein Karriereende verkündet. Der hat erzählt, dass er sich gut erholt hat von seinem Sturz in Lake Louise. Ist wieder sozusagen gesund, aber er ist einfach nicht mehr bereit dafür oder der Körper lässt es auch nicht mehr zu, dass er Weltcuprennen bestreitet. Der hat also sein Karriereende verkündet. Und Daniela, natürlich ein Schweizer, über den wir noch jetzt noch kurz sprechen müssen, war der Bert Voigt, der sich sehr stark da auch präsentiert hat in Wengen. Hat dich das überrascht, dass er eigentlich jetzt, ja, wo er auch sein Karriereende, das er jetzt am Wochenende vollziehen wird, dass er da nochmal so richtig vorne mitspielen kann in diesen Rennen jetzt in Wengen?
Also überrascht hat es mich nicht, weil von Bert Voigt muss man immer erwarten, dass er ganz vorne mit dabei ist, auch wenn er in dieser Saison bis jetzt vielleicht nicht so die absoluten Top-Ergebnisse eingefahren hat, ist auf jeden Fall noch immer einer der besten Speedfahrer oder besten Abfahrer, die es aktuell gibt. Das haben seine Erfolge in den letzten Jahren bewiesen. Und mich freut es auch irgendwie persönlich für den Bert Voigt, dass er da jetzt in seinen letzten Rennen auch nochmal zeigen kann, ja, wie gut er noch immer ist und dass er mit Erfolgen oder mit guten Platzierungen da abtreten kann und seine wirklich große Karriere gut beenden kann und vor allem gesund. Ich finde, sowas ist immer ein schönes Ende, wenn jemand sagen kann, okay, ich bin gesund, ich habe für mich alles erreicht, was ich erreichen wollte und jetzt sage ich Servus. Und ich freue mich, dass Bert Voigt das in Kitzbühel macht und ich ihm noch einmal live auf die Füße schauen kann, quasi. Ja.
Siebter ist er geworden im Super-G und Fünfter in der Abfahrt, also nochmal Top-Resultate. Und in Kitzbühel, da weiß er auch, wie man schnell auf den Berg runterfahren kann. Ich habe jetzt gesehen, 1,09 Millionen Menschen haben live zugesehen im Schweizer Fernsehen. Auch am Hang war ja extrem viel los wieder. Richtig gute Stimmung in Wengen. Ein Marktanteil im SRF von über 90%, eigentlich irre. Also Skifahren ist ja live, kann man da sagen, zumindest in der Schweiz. Daniela, was... Wie steht das ÖSV-Team im Speed-Bereich jetzt eigentlich da? Was kannst du jetzt von diesem Wochenende ableiten? Zweimal ein vierter Platz von Vincent Griechmeier, jeweils das beste Ergebnis in diesen Rennen.
Ja, wo fangen wir an? Sagen wir mal so, es ist ein bisschen kompliziert, würde ich mal sagen. Also natürlich, ich glaube, der Rücktritt von Matthias Meyer hat... ist nicht ganz spurlos am Speed-Team vorübergegangen, wenn ich das so sagen kann. Vor allem auch nicht am Vincent Griechmeier, weil die beiden waren ja doch die Teamleader und haben sich ja immer ein bisschen gegenseitig angespornt, geholfen, waren Materialkollegen. Also ich glaube schon, dass man das nicht unterschätzen darf, was da auch für Vincent Griechmeier für wichtiger Part wegfällt jetzt. Dennoch gute Leistungen. Ich meine, er hat schon zwei Rennen in dieser Saison gewonnen, auch dann im Bormio. Wir wissen, dass Vincent Griechmeier wahnsinnig schnell Skifahren kann, wenn alles zusammenpasst. Bei ihm sind es dann halt manchmal Kleinigkeiten oder wie er es eh jetzt in Wengen selbst analysiert hat, nach dem Rennen, wenn er am Start schon quasi eine Stunde gefühlt hinten ist, dann kann man halt nichts gewinnen. Also aber wenn bei ihm von oben bis unten alles zusammenpasst, kann er da auf jeden Fall ganz vorne mitfahren. Dahinter wird es dann ein bisschen schwierig, muss man ehrlich sagen. Also Es gibt da an Daniel Hemmetsberger, der mittlerweile ja richtig im Weltcup angekommen ist, würde ich sagen, der in seiner Karriere ja schon viele Verletzungen gehabt hat und ja jetzt einmal 2, 3 Saisonen verletzungsfrei ist und da merkt man jetzt schon, der ist richtig angekommen, der da Selbstvertrauen und glaube bei dem fällt auch immer viel, dass der da mal ganz vorne dann dabei ist. Ja, dahinter ist dann schon bald einmal ja, finster, würde ich sagen, weil irgendwie durch Verletzungen ja, fällt das ein bisschen diese zweite Garde weg. Also wir haben ja dann im Born, glaube ich, nur mehr 5 Läufer am Start gehabt, damals nach dem Rücktritt von Matthias Mayer. Also das spricht eh schon eine deutliche Sprache, dass da ein bisschen der Unterbau, der Nachwuchs fehlt. Mit Julian Schütter ist jetzt vielleicht einmal ein Junger da, der ein bisschen nachdrängt, aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Der wird auch noch seine Erfahrungen sammeln müssen. Und ja, wenn dann ein Marco Schwarz bei der Lauberhornabfahrt in Wengen als sechster, zweitbester Österreicher ist, dann sagt das eh auch schon viel aus, glaube ich, über den aktuellen Zustand des ÖSV-Speed-Teams.
Wer hätte das gedacht? Also ich nicht, dass er in der Abfahrt das beste Ergebnis an dem ganzen Wochenende rausholt. Für sich persönlich, der Marco Schwarz auf Platz 6, im Slalom ist er Siebter geworden. Marco Schwarz mitsamt seiner Muskelmasse, die er sich antrainiert hat, das ist ein Running Gag bei uns in der Show, musst du wissen, dass man das immer erwähnen muss, die Muskelmasse, die er sich antrainiert hat. Nachdem das beim Henrik Christoffersen vor 2 Jahren, glaube ich, war es, nicht so gut geklappt hat, wie er das einmal ausprobiert hat. Haben wir da immer ein ganz genaues und kritisches Auge drauf, wenn solche Meldungen aus der Vorbereitung kommen. Aber hat mich wirklich sehr überrascht. Er war da auch einer der wenigen, die mit einer hohen Startnummer dann noch reingekommen sind. Platz 6 mit der Startnummer 31 eben. Und auch er hat auch erzählt, dass er eigentlich relativ spontan dann entschieden hat, gell? Dass er diese Abfahrt auch fahren wird, weil sie eben verkürzt war. Die sind auch vom Super-G-Start losgefahren. Das war ja dann auch ein irrsinnig langer Super-G. Der Super-G hat dann länger gedauert als die Abfahrt selbst. Aber ja, bin sehr gespannt. Damit bringt er sich natürlich auch in eine super Position für die WM-Kombi, muss man sagen, der Marco Schwarz. Aber das dürfte auch wirklich extrem im Hinterkopf sein bei ihm.
Ja, genau, also um da völlig zu Recht. Ich meine, man hat ja jetzt nicht zuletzt am vergangenen Wochenende gesehen, dass er auch ein Talent in den Speed-Disziplinen hat. Natürlich ist es mega schwer, er hat es eh selbst angesprochen, 4 Disziplinen vollumfänglich zu fahren, ist eh fast unmöglich. Ich glaube, er muss das oder wird das auf jeden Fall clever anlegen und ja, sich genau überlegen, welche Speedrennen er fahren wird oder nicht in der Saison. Wengen hat es jetzt vielleicht angeboten, weil er die Strecken ja auch schon kennt von Kombinationen aus der Vergangenheit und eben durch die verkürzte Abfahrt hat es, glaube ich, ganz gut gepasst. Hinblick WM macht es auf jeden Fall natürlich Sinn. Ich glaube, in der Kombination ist er sowieso gesetzt. Werden ihm nicht viele am Platz streitig machen. Und ja, ich glaube, jeden Kilometer, den er auf den langen Skien sammelt, kann ihm nur gut tun. Man darf gespannt sein, wie er das wirklich in Zukunft handhaben wird, quasi wie viele Speedrennen er fahren wird. Kurz hat es ja irgendwie in Wengen geheißen, vielleicht ist Kitzbühel ein Thema. Er hat es am Sonntag im Interview nach dem Rennen selbst noch nicht gewusst. Er hat gemeint, er wird das auf der Heimfahrt mit dem Cheftrainer Pfeiffer besprechen. Man darf gespannt sein, was bei den Gesprächen rausgekommen ist.
Ja, das schauen wir uns an. Ein Blick vielleicht noch auch auf das Speed-Team des DSV. Wir haben immer einen Blick auf diese 3 deutschsprachigen Länder. Und die Geschichte des Wochenendes jetzt auf Speed-Seite ist sicher ja die Rückkehr von Thomas Dresen, der war sehr, sehr glücklich und sehr emotional auch, dass er da bei der Abfahrt wieder dabei war. Er ist dann auf Platz 23 gelandet, aber das war irgendwie so ein bisschen zweitrangig. Der hat dann echt sogar ein bisschen Tränen in den Augen gehabt beim Interview, habe ich gesehen, wie er dann nach der Fahrt eben gesprochen hat. Also schön, dass er wieder da ist und dass er anscheinend dann auch tatsächlich jetzt wieder fit ist und ja, wenn er nach Kitzbühel kommt, das sollte ihm doch die Vergangenheit auf jeden Fall auch noch weitere positive Erinnerungen hervorrufen. Sonst aus sportlicher Sicht für den DSV steht ein 16. Platz vom Romet Baumann in der Abfahrt als bestes Ergebnis von diesen zwei Speedrennen zu Buche. Die Form, die ist irgendwie gerade nicht so da im DSV-Team. Ja, bin gespannt, ob das noch besser wird, aber es gibt ja noch einen zweiten, den Josef Ferstl, der hat auch in Kitzbühel schon einmal ganz gut abgeschnitten, vielleicht klappt es da dann besser. Daniele, jetzt würde ich gern noch auf den Sonntag schauen, auf diesen Slalom, der ja irrsinnig kompliziert war. Die ersten 30, also der 30. hatte noch 5,65 Sekunden Rückstand, das hat also noch gereicht, um sich für diesen zweiten Lauf zu qualifizieren. 30 Ausfälle hat es im Lauf 1 gegeben, also ein irrsinnig schwieriger Slalom, das kennen wir eh aus Wengen schon ein bisschen, dann hat das Wetter wahrscheinlich auch noch dazu gespielt und am Ende hat Henrik Christoffersen gewonnen, knapp durchgesetzt vor Loic Meyer, der war noch zur Halbzeit vorne und auf Platz 3 Lukas Broughton. Ja, der Loic Meyer, der hat bis zur letzten Zwischenzeit noch geführt und dann am Ende war er 2 Zehntel hinten. Was hast du dir aus diesem Slalom mitgenommen? Was ist dir irgendwie besonders aufgefallen? Es war ja wirklich auch ein sehr, sehr schwieriges Rennen, hat man dann auch gesehen. Ja, im zweiten Durchgang hatten wirklich auch alle zu kämpfen schon.
Ja, das stimmt. Also Manuel Feller hat im ORF-Interview vor dem ersten Durchgang gesagt, holt euch Popcorn und ein 6er Tragerl, das wird lustig. Und ich habe mir schon gedacht, okay, wenn Manuel Feller sowas sagt, dann wird es wahrscheinlich wirklich lustig. Für die vielen, die ausgefallen sind, war es wahrscheinlich nicht so lustig. Aber ich muss ehrlich gestehen, auch wenn viele gejammert haben ab der Kurssetzung, ich habe es zum Zuschauen eigentlich richtig spannend gefunden. Ein Fan von etwas anspruchsvolleren Kurssetzungen, wo die Läufer einmal ein bisschen mehr mitdenken müssen und natürlich mit den ganzen äußerlichen Einflüssen, den warmen Temperaturen, dem Schnee, der nicht so einfach war, war es auf jeden Fall eine Herausforderung und man kann auch darüber diskutieren, ob über Startnummernrennen und so weiter, aber ja, Fakt ist, es ist in dem Winter nun mal so, dran werden wir uns wahrscheinlich gewöhnen müssen und für das, finde ich, war es dann im Endeffekt wirklich ein sehr unterhaltsamer Slalom, alles in allem, wie du gesagt hast, bis zum letzten Läufer, bis zur letzten Zwischenzeit, wo es sich dann noch entschieden hat, also rein vom Slalomsport her, waren wieder die Besten vorne und die haben echt wieder super Leistungen gezeigt. Also mir hat es zum Zuschauen eigentlich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, absolut. Sicher, es soll ja auch, bin ja immer auch dafür, es soll ja auch schwierig sein. Es hat auch sehr schwierig ausgesehen. Man hat wirklich gesehen, wie die Läufer kämpfen mussten, dass sie da drinnen bleiben. Wenn du dir dieses ÖSV-Team, super übrigens, dass du das mit dem Manuel Feller erzählst, der Spruch wäre natürlich noch cooler gekommen, wenn er dann nicht im ersten Durchgang einfädelt. Ja. aber sehr cool, fand auch seinen Auftritt noch letzte Woche auf Servus TV sehr super, weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo er auch sich sehr äußerst offen einfach und sehr, sehr wortgewandt und schlagfertig auch sich zur Krise im ÖSV und zu den Strukturen geäußert hat, hat mir sehr gut taugt. Also was sagst du zu diesem gesamten ÖSV-Team? Es gibt ja mehrere Stories eigentlich, dass der Johannes Strolz mal wieder ein Ergebnis einfährt, dass Markus Schwarz da jetzt immer in diesem Bereich auch landet, Platz 7 ist es jetzt geworden und dann dahinter auch das ÖSV-Team. Was ist dir dann noch so hängen geblieben von diesem Rennen?
Also auf jeden Fall einmal, wie du schon angesprochen hast, schade um Manu Feller, der ist ja wirklich in einer guten Form und aber ein Ausfall ist ja wirklich halt schnell mal passiert. man muss dann halt auch sagen, der ist jetzt in der Saison bis jetzt dann doch oft in die Bresche gesprungen, was Podestplatzierungen oder gute Leistungen angeht. Dahinter Marco Schwarz, glaube ich, kommt immer mehr irgendwie gefühlt in dieser Saison an. Also man merkt, er stabilisiert sich irgendwie in seinen Leistungen. Und ich glaube, das darf man schon auch nicht unterschätzen, wenn man davor Abfahrtstrainings und der Abfahrt, auch wenn es verkürzt war, aber es ist dann trotzdem noch eine Lauberhornabfahrt fort und am nächsten Tag im Slalom Siebter wird, muss man schon auch ein bisschen den Hut ziehen. Also super Leistung, finde ich. Und ich glaube, er ist am guten Weg, wieder dort anzuschließen. Hat ja in letzter Saison keine leichte Saison gehabt. Das darf man auch nicht vergessen. Sowas muss man, glaube ich, mental auch dann einmal verkraften und da irgendwie abhaken und sich wieder zurückkämpfen. Ich glaube, Marco Schwarz ist auf einem guten Weg. Bei Johannes Strolz hat es mir auf jeden Fall einmal gefreut, dass er wieder im Ziel war. Ich glaube, das hat er bitter notwendig gehabt nach den ganzen Enttäuschungen, nach diesem ja, Märchen quasi, wenn man schon so sagen kann, aus der letzten Saison dann gleich mal mit ja, 4 Ausfällen in Folge in die neue Saison zu starten, war, glaube ich, mal ein ordentlicher Dämpfer. Von dem her freut es mich, dass er ja wieder mal angeschrieben hat und ich hoffe, dass, ja, dass er jetzt die Ausfälle abgehakt hat für den Rest der Saison. Dahinter ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig für einen Michi Matt, Adrian Bertl, Fabio Gstrein, wenn wir schon bei den hohen Startnummern sein oder bei Startnummernrennen, bei schwierigen Bedingungen ist es halt auch schwer, mit höheren Startnummern sich da zu verbessern, bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Ja, wie gesagt, ich glaube, man kann ihnen wenig vorwerfen, sie bemühen sich, aber ja, so richtig der Ausreißer nach oben war jetzt noch nicht dabei. Ich traue es aber vor allem an Fabio Gstrein und auch an Adrian Bertl, da sieht man echt zwischendurch immer wieder super Schwünge und die haben auf jeden Fall das Potenzial, dass sie die da wieder den Anschluss finden, sagen wir es einmal so.
Absolut, ja, das wird dann auch ein interessanter Kampf auch um die WM-Tickets. Wir haben da eine Hörerfrage bekommen, die passt eigentlich jetzt sehr gut dazu. Und zwar hat uns auf Instagram der Alessandro geschrieben, wie funktioniert das eigentlich mit den Selektionskriterien für eine Weltmeisterschaft? Ja, wie viele dürfen da mitgenommen werden pro Mannschaft? Wie viele dürfen dann an den Start gehen? Und er hat da online auch nicht so wirklich etwas dazu gefunden in den FIS-Regeln. Ich habe mir das kurz angeschaut. Also so grobe Facts weiß man ja, dass eben 4 pro Nation in jeder Disziplin maximal starten dürfen. Aber es ist ein bisschen genauer in den FIS-Regeln vorgeschrieben. Also die Mannschaften dürfen insgesamt 24 Leute mitnehmen. Ist ja ein ganz schön großes Aufgebot. Davon maximal 14 pro Geschlecht. Ja? Also 14 ist die Obergrenze auf der Ebene. Und dann musst du für einen Slalom oder einen Riesenslalom musst du auf jeden Fall FIS-Punkte haben. Aber es ist egal, in welcher Disziplin, aber du musst FIS-Punkte haben. Aber es steht da auch keine genaue Zahl an FIS-Punkten, sondern du musst eben sozusagen in dieser Rangliste vorkommen. Deswegen gibt es ja auch dann immer diese Qualifikationsrennen vor einem WM-Riesenslalom und teilweise auch vor einem WM-Slalom. Da gibt es ja dann meistens, finden die ja sogar noch auf einem anderen Hang statt, ein paar Tage davor, kann man sich dann noch qualifizieren für das Hauptrennen. Ja, und in der Abfahrt und im Super-G, da ist es so, dass man eben unter einer Grenze von 80 FIS-Punkten kommen muss. Und die sind teilweise gar nicht so leicht zu sammeln. Es gab ja dann zum Beispiel auch vor Olympia letztes Jahr den Fall, dass der Johannes Strolz sich ja für Europacup-Abfahrten gemeldet hat, dass er damals startet und auch auf diese Punkte eben kommt zum Beispiel. Ja, und deswegen ist er erst in Peking in dieser Kombination angetreten. Die Geschichte ja, ist dann relativ gut für ihn ausgegangen mit der Goldmedaille. Also das sind so grob die die Vorgaben von der FIS. Und dann gibt's eben noch, darüber sprechen wir eh auch in diesem Podcast öfter, noch so interne WM-Normen. Das haben wir beim DSV und bei Swiss-Ski. Beim ÖSV gibt's das eigentlich so ausgesprochen gar nicht, dass man da gewisse Platzierungen erreichen muss, damit man überhaupt zur WM mitfahren darf. Das ist im DSV und bei Swiss-Ski eben schon so. Da muss man einmal in den Top 8 gelandet sein oder zweimal in den Top 15, damit man eben dann mal sich für eine WM empfiehlt und startberechtigt ist. Ob man dann nominiert wird, ist immer noch eine andere Frage. Aber dort ist das ein bisschen konkreter auch in Zahlen gegossen. Und beim ÖSV, Daniela, korrigiere mich, aber ich kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren war es dann einfach auch immer gewissermaßen eine Trainerentscheidung. Die setzen sich dann zusammen, schauen auch, was am meisten Sinn macht. Eben, man muss dann ein großes Team managen, damit man eben auf das Kontingent von 24 Leuten ausschöpfen kann. Und so ist das eigentlich in Österreich, glaube ich, auch in der letzten Zeit immer gehandelt worden, oder?
Genau, ja, also soweit ich weiß, war das immer Trainerentscheidungen, genau,
ja. Genau. Wenn wir dann schon dabei sind, ich erwähne auch kurz den Linus Strasser aus DSV-Sicht. Der hat sich echt da auch etabliert. Der ist wirklich in Form, muss man sagen. Ich meine, die Norweger sowieso auch wieder Erster, Dritter, Fünfter, aber dazwischen hat sich eben auch der Linus Strasser auf Platz 4 gesetzt. Aufs Podium hat diesmal eben doch eine Sekunde gefehlt, aber der hat trotzdem wieder mal gezeigt, dass er zu Recht in der ersten Startgruppe ist, und jetzt geht's dann auch demnächst nach Schladming. Auch da hat er schon gewonnen. Highlights, auf die er sich sicher freuen wird. Und die Schweizer ohnehin, ja, mit 6 Leuten. 6 Leute haben es in die Punkte geschafft. Loic Méard eben, der Leader in diesem Slalom-Team auf Platz 2. Dann haben wir Ramon Zenhäusern auf 9, Daniel Jühl diesmal auf Platz 11 und dann auch noch Sandro Simonet, Marc Rochard und Luca Erni haben Punkte gesammelt. Gut, Daniele, ist dir noch irgendwas aufgefallen aus Wengen, dass du loswerden willst? Wenn nicht, dann würde ich fast vorschlagen, wir wechseln zu den Frauenrennen.
Können wir gerne machen, auf jeden Fall.
Ja, dann. In St. Anton, da ich habe den Überblick, muss ich gestehen, ein bisschen verloren, was alles verschoben wurde, hin und her geschoben wurde an Rennen im Weltcup. Da hat man jetzt schnell reagiert, schon vorausschauend ein paar Rennen herum verschoben. Und in St. Anton waren es eben dann 2 Super-Gs, die gefahren wurden. Der erste überhaupt auf deutlich verkürzter Strecke, da haben wir eine Laufzeit von circa einer Minute gehabt. Am Sonntag war es dann ein bisschen länger, aber Daniela, wir haben auch vorab schon ein bisschen gesprochen, es ist schon eine spektakuläre Strecke. Also das ist, das macht schon immer Spaß, diese Rennen, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, St. Anton ist wirklich eine der anspruchsvollsten Strecken im Frauenweltcup, glaube ich. Vor allem im Super-G. Da waren dann, man hat es dann eh gesehen, vor allem im ersten Super-G Federica Brignone, die dann doch mit ihren Riesentorlaufkünsten, glaube ich, das Rennen auch ein bisschen gewonnen hat. Also das verlangt denn Läuferinnen schon sehr viel ab. Überwindung und Technik, würde ich mal meinen. Also definitiv eine coole Strecke und ja, hat Spaß gemacht zum Zuschauen.
Vor allem diese langgezogene Linkskurve, wo der Hang wegfällt und dann dieser Sprung fast schon in die Schlucht hinein, das sind echt coole Bilder. Und ich glaube, was ist so deine Meinung zu der Drohne? Die ist auch wieder in Einsatz gekommen. Gut, dass die auch nicht nur in Kitzbühel vorkommt, finde ich. Wie gefällt sie dir?
Ja, wirklich sehr gut. Also ich muss sagen, echt spektakuläre Bilder. Und ich glaube, das ist es auch, was der Skisport ein bisschen braucht, den Fan ein bisschen mehr in die Perspektive der Läufer zu bringen. Weil, seien wir es ehrlich, also das ist ja das, was auch den Reiz ausmacht, ein bisschen so bisschen hineinversetzen zu können, das ist definitiv ein cooler Blickwinkel. Das würde ich mir öfter wünschen, dass die Drohne da ein bisschen mitliegt quasi.
Die hat sie
aber
echt,
nicht so wie im Madonna di Campiglia damals, als sie Marcel Hirscher fast erschlagen hat.
Genau, ja, das ist ein Wahnsinn gewesen damals. Es schaut so aus, als ob das deutlich besser im Griff ist mittlerweile und man sieht sie ja eigentlich wirklich auch kaum. Sie ist nur noch ziemlich laut eigentlich, kommt mir vor. Also man hört sie dann schon immer noch relativ gut herumsummen, aber solange sie niemanden gefährdet, ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Perspektive. Lara Gut-Behrami hat dieses Rennen dann am Sonntag gewonnen. Die war eigentlich ja gar nicht so zufrieden mit der Fahrt, wie sie ins Ziel gekommen ist. Oben auch einen Fehler gemacht, auf einem Bein kurzzeitig gefahren. Da hat sie Wellen übersehen oben und da haben ja auch andere Läuferinnen eigentlich am Vorsprung auf sie rausfahren können. Conny Hütter sogar am extremsten, da hat sie eine halbe Sekunde schon Vorsprung gehabt. Aber es hat dann gereicht für Lara Gut-Behrami. Schon der 36. Weltcupsieg, Platz 8 damit im ewigen Ranking und der 18. Sieg vor allem im Super-G. Lindsay Vonn hat 28, da braucht es noch ein bisschen. Aber die hat 2008 schon den ersten Super-G gewonnen. Jetzt sind 15 Jahre dazwischen, also extrem lang auch schon auf sehr hohem Niveau unterwegs. Und ja, Daniele, ich spiele dir wieder den Ball zu und frag dich, wann das gelungene Heimrennen für den ÖSV? Was sagst du dazu?
Schwierige Frage eigentlich. Gelungen, ja. Also in Anbetracht der Möglichkeiten würde ich sagen, ja. So ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Momentan muss schon wirklich viel zusammenlaufen, dass wir es da unter die Top 3 schaffen. Von dem her sind zwar fünfte Plätze, einmal von Tami Tippler und einmal von Ramona Siebenhofer, schon okay. Ich sage jetzt nicht gut, sondern okay. Vor allem für die beiden persönlich. Für die ist es ja auch keine leichte Saison. Immer so Auf und Abs. Die beiden haben jetzt, glaube ich, mal ein bisschen Empfehlung auch in Richtung WM abgegeben, würde ich mal sagen, fürs Team. Du hast es schon angesprochen, Conny Hütter, phasenweise echt super unterwegs. Da kommt mir vor, ist momentan auch so ein bisschen, sie schafft es irgendwie nie, das komplett von oben bis unten runterzubringen. Also da braucht es, glaube ich, auch noch ein bisschen was, damit es wieder ganz nach vorne geht. Ja, schwierig bei Miriam Buchner zum Beispiel. Da war es, glaube ich, eher ein bisschen ein verpatztes Wochenende. Da wäre sicher mehr drin gewesen. Das hat sie in der Vergangenheit eh schon bewiesen, dass sie da auch ganz vorne mitfahren kann, vor allem im Super-G. Also ich würde sagen, es war ein okayes Wochenende, aber es geht definitiv noch mehr.
Du musst mir ein bisschen helfen. Ich habe das Rennen am Samstag gar nicht sehen können, weil ich selber Skifahren war in Tirol. Aber Sofia Gottscher ist da gestürzt und dürfte sie da auch verletzt haben, weil am Sonntag habe ich sie dann gar nicht starten gesehen. Was ist da passiert und was kannst du uns da erzählen?
Ich würde fast sagen, klassische Gotcha-Fahrt, also volles Risiko und ab und zu geht's dann halt nicht so gut aus, aber es ist für mich irgendwie bewundernswert, wie sie jedes Mal aufs Neue, wenn sie aus dem Starthaus rausgeht, wirklich 110% gibt und wenn ihr Hand halb kaputt ist, so wie nach dem letzten Sturz und überall das Blut rausrinnt, startet sie trotzdem. Man kann jetzt diskutieren, ob das gesundheitlich sinnvoll ist oder nicht, aber allein schon der Mut und die Einstellung ist immer wieder beeindruckend, die sie da an den Tag legt. Und sie ist nach dem Sturz eigentlich sofort aufgestanden und hat per Handzeichen signalisiert, dass es ihr gut geht. Und das war dann aber eher eine, was man so gehört hat, eine Vorsichtsmaßnahme, dass sie am nächsten Tag nicht gestartet ist. Ich glaube schon auch im Hinblick auf die nächsten Wochen, die dann doch wichtig sein mit WM und so, hat sogar einmal Sofia Gottscher gedacht, okay, ich lasse es einmal ein bisschen ruhiger angehen und gönne meinem geschundenen Körper eine Pause.
Ich schaue gerade noch auf die Super-G-Wertung. Da ist jetzt sogar Federica Brignone vorne, aber es ist ein extrem enges Rennen. 209 Punkte, Lara Gutberami 192 Punkte, 190 für Elena Curtoni. Also da ist es auf jeden Fall noch sehr eng beisammen alles. Was mir noch aufgefallen ist, wieder mit einem Blick auf den DSV, die Kira Weidle, die da im Super-G ein bisschen kämpft darum, dass sie sich da auch etabliert. Und das ist ihr eigentlich wirklich auch gelungen an diesem Wochenende. Also sie ist Siebte geworden am Samstag mit der Startnummer 29 und dann wurde sie sozusagen gleich dafür belohnt. Ja, dann ist sie schon in die Startgruppe reingerutscht, eben in die Startgruppe der Läuferinnen von Weltranglistenposition 11 bis 20. Dann hatte sie zwar ein bisschen Pech mit der Startnummer, da hatte sie Startnummer 16, also keine tiefe Startnummer, ist auf Platz 18 gefahren, aber sie ist da jetzt einmal, hat sie da ein bisschen vorgearbeitet. Und der Andreas Puellacher, der ja bis vergangene Saison noch beim ÖSV war, der ist jetzt auch, Johannes Knut hat in der Süddeutschen Zeitung einen Text über Kira Weidle geschrieben. Der hat mit Poelacher auch gesprochen und der hat eben auch gesagt, dass sie durchaus das Potenzial hat, genauso gut auch im Super-G zu werden, wie sie das in der Abfahrt schon ist. Er hat da erkannt, dass die Risikobereitschaft einfach auch immer größer wird bei Kira Weidle. Die hat vor der Saison auch ja, immer wieder mal mit Männern trainiert und eben, um eben auch in diesem Punkt, was die Risikobereitschaft betrifft und was auch einfach die Linienwahl bei heiklen Toren, ja, die vielleicht kompliziert zu fahren sind, betrifft, da dürfte sich einiges abgeschaut haben und das dürfte jetzt schon langsam wirklich eine gute zweite Disziplin werden für Kira Weidle. Über die Österreicherinnen haben wir auch schon gesprochen und dann würde ich, genau, ja, das Rennen am Sonntag ist ja dann auch immer schwieriger geworden, der Wind ist immer größer geworden, stärker geworden und am Ende wurde das Rennen sogar abgebrochen, ein bisschen vorzeitig. 27 Läuferinnen waren dann nur am Ende in der Wertung, also alle haben da Punkte bekommen. Das Programm, das jetzt ansteht, ist wirklich intensiv, muss man sagen. Es beginnen ja sogar die Junioren-Weltmeisterschaften in St. Anton, also die laufen schon diese Woche. Und dann haben wir eben vier Abfahrten am Freitag und am Samstag, also zwei in Cortina bei den Frauen und zwei in Kitzbühel bei den Männern. Dann natürlich der klassische Slalom in Kitzbühel der Männer und einen Super-G noch bei den Frauen in Cortina dabei. Daniela, wie schaut denn jetzt, stand jetzt einmal der Plan aus für dich für diese Woche? Wovon wirst du berichten? Wie wirst du berichten? Weißt du da schon grob, deinen Einsatzplan?
Ja, also grob weiß ich es natürlich, werde ich auf jeden Fall mal morgen oder am Dienstag beim ersten Training aufschlagen. Das erste Training auf der Streif ist ja eigentlich fast mit das Spannendste in der ganzen Kitzbühel-Woche. Alle sind neugierig, wie ist die Streif ja, beieinander, wie eisig, wie griffig, wie sind die Sprünge, wie weit gehen die Sprünge? Ja, das ist immer so ein bisschen die große Frage am Anfang der Woche. Ja, und dann Mittwoch ist Stand jetzt Pausetag geplant, weil da der große Schnee kommen soll. Donnerstag dann zweites Training und ab Freitag geht es dann eh wieder voll weiter. Zwischendurch jede Menge Medientermine, sowohl der Österreicher als auch ich werde auch bei den Norwegern mal vorbeischauen. Die muss man ja derzeit auf jeden Fall auf der Rechnung haben. An denen führt kein Weg vorbei. Alexander Amat-Kille und die Technik-Jungs, Lukas Braathen, Adalie McGrath, also die sind ja momentan wirklich richtig stark drauf, sehr beeindruckend. Und ja, dann werde ich dort einmal vorbeischauen. vorbeischauen und ja, sie vielleicht noch ein paar Tipps für die Österreicher fragen.
Und ich nehme an, je früher in der Woche, in dieser Rennwoche, umso leichter ist es wahrscheinlich auch noch mit den Athleten sprechen zu können, oder?
Ja, das kommt immer drauf an. Also manche sind da sehr relaxed am Tag vor dem Rennen noch. Anderen ist die Anspannung schon 3 Tage vor dem Rennen anzumerken. Also das ist immer so ein bisschen individuell, aber alles in allem sind die meisten eigentlich eh immer sehr relaxed und gut drauf und stehen immer brav Rede und Antwort. Also ja, die sind da immer sehr sehr, sehr gut drauf und freuen sich auch ein bisschen. Natürlich ist es für die Läufer, vor allem für die Österreicher in der Kitzbühelwoche, doch sehr viel Trubel und da Siegerehrung, da Startnummer Auslosung, da Autogramme schreiben, dort will jemand was. Also es sind sehr viele Termine, sehr stressig, aber dafür muss man echt sagen, sind immer alle gut drauf und ja, ich freue mich schon, bin schon gespannt, was sie zu sagen haben.
Das glaube ich. Ein Aufruf noch, lest bitte alles, was die Daniela Kulowitz in dieser Woche für Laola 1 schreiben und berichten wird. Daniela, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Danke vielmals und vor allem viel Spaß jetzt in dieser Woche in Kitzbühel.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir hören uns bald einmal wieder.
Das würde mich freuen, ja. Das würde mich freuen. Unseren Podcast gibt es nächste Woche wieder. Da werden wir die Rennen von Kitzbühel und natürlich auch von Cortina analysieren. Bis dahin, Servus, macht's es gut.